Grüße euch alle ganz herzlich. Freue mich, euch an diesem schönen Frühlingstag zu sehen. Und ich wünsche uns Gottes Segen, wenn wir sein Wort betrachten. Wir haben heute einen Text, der nicht ganz einfach ist. Aber das spornt ja unsere Entschlossenheit nur weiter an, ihn zu verstehen. Vor einigen Jahren, 2008, habe ich gelesen, hat ein Extremsportler wieder eines dieser Unterfangen gemacht, das wohl nur Menschen verstehen können, die sich gerne quälen. Und zwar hat er versucht, den Pazifik zu überqueren im Ruderboot. Der hat so ein knapp 8 Meter langes Ruderboot gehabt. Das war kein untrainierter Typ. Der hatte bereits das Mittelmeer damit überquert. Als nächste Etappe war der Atlantik dran gewesen. Den hat er auch überquert. Das muss man erstmal machen. Nun wollte er dieses größte aller Meere überqueren. 18.000 Kilometer über den Pazifik. Irgendwo von Amerika oder wo los nach Australien hin. Das hat er auch soweit ganz gut gepackt. Bei 18.000 Kilometern, 120 Kilometer vor der australischen Küste, war Flasche leer. Da hat er sein Handy genommen und hat sich von der Seenotrettung bergen lassen. Ging nicht mehr. Ende der Fahnenstange. Ist irgendwie bitter, ne? 18.000 Kilometer. Man ist nur noch 1-2 Tage Reisen vom Ziel entfernt, von dem lange trainierten und erhofften Ziel, und dann geht nichts mehr. Und solche Erlebnisse des Scheiterns oder des Aufgebens, die prägen sich ja ein ins Gedächtnis. Ich gehe ja gerne mal wandern oder spazieren. Und im Urlaub, jetzt waren wir auch wieder ein bisschen wandern, das mache ich ganz gerne. Und ich muss sagen, wenn ich dann so erhole mich in der Natur oder auch einen Weg mache, eine Strecke mit dem Fahrrad oder so, dann, wenn man das geschafft hat, dann ist man froh. Und man erinnert sich nicht an alles. Ich erinnere mich an eine Wanderung, die war nicht lange, aber die hat sich mir eingegraben. Wir waren im Urlaub auf Korsika. Wir hatten geguckt, da gibt es einen tollen Wanderweg oben auf den Berg, fantastische Aussicht. Wir sind da hingefahren. An diesem Parkplatz, wir sind losgewandert. Und dann waren wir noch in diesem korsischen Dickicht drin. Irgendwie Stund um Stund. Und es ging immer nur bergauf und wir wussten gar nicht, wo wir sind und ob wir ankommen. Ab und zu kam uns einer entgegen und er sagte, noch 20 Minuten seid ihr da. Und 20 Minuten später kam uns wieder einer entgegen und er sagte, noch 20 Minuten, dann seid ihr da. Warum kann ich mich so gut daran erinnern? Weil irgendwann, es muss wohl ein Ehestreit vorausgegangen sein, haben wir beigedreht. Obwohl ich es im Gefühl hatte, dass wir es nicht weit hatten, bis wir oben sind, bis wir endlich die Früchte unserer Bemühungen ernten können. Aber ich bin mit umgedreht. Es wurmt mich bis heute, dass ich diesen Weg nicht zu Ende gebracht habe. Dass ich am Ende des Tunnels nicht die Aussicht gesehen habe. Das ist die Erinnerung, die ich beibehalten habe. Und ich habe sie als Niederlage verbucht. Was hat diese Einleitung, was haben diese Beispiele mit dem biblischen Text zu tun? Ich habe euch ja bis jetzt noch im Unklaren darüber gelassen, aber jetzt nehmt bitte eure Bibeln zur Hand. Und es ist ein Text aus dem Alten Testament, ein interessanter Text, ein Text mit einer langen, großen Wirkung, auch ein sehr schwieriger Text. Der Text steht in 4. Mose 21, also selbst diejenigen, die im Bibelaufschlagen nicht bewandert sind, gehen ins erste Buch der Bibel, 1. Mose. Und wenn sie dann zählen können, sind sie im Vorteil, können, gehen sie einfach bis zum 4. Mosebuch. 4. Mosebuch, Kapitel 21, Vers 4 bis 9. Also ein nicht sehr langer Abschnitt, aber doch einprägsam. Ich lese euch das mal vor, für diejenigen, die jetzt keine Bibel zur Hand haben. Die anderen lesen es bitte mit. 4. Mose 21, ab Vers 4. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten rausgeholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen: Wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm: Mach dir eine bronzene Giftschlange und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde, brauchte nur auf die bronzene Schlange zu sehen und war gerettet. Bei einigen eine bekannte Geschichte, für andere vielleicht eine ganz neue Geschichte. Für alle vielleicht aber auch, wenn man das hinterfragt, eine nicht ganz leichte Geschichte. In all den großen Anstrengungen unseres Lebens, in den Momenten größter Angespanntheit, Stress, bei einem Unterfangen, was alles von uns verlangt, vielleicht, wie ich eben gesagt habe, wenn man einen Berg besteigen will, wenn man einen Marathon laufen will, wenn man ein Haus baut, wenn man ein Buch schreibt. Immer wenn wir dann nicht weiter können, dann stellt sich uns mit verblüffender Klarheit eine Frage. Und das ist die sogenannte Sinnfrage. Das kennt ihr auch. Was mache ich hier eigentlich? Wozu mache ich das eigentlich? Warum schinde ich mich als Tourist einen Bergpfad hoch, wo ich auch im Bett liegen bleiben könnte? Die Sinnfrage. Es gibt sie auch in viel schmerzhafteren Situationen. In viel schmerzhafteren Situationen unseres Lebens. Warum bin ich eigentlich mit diesem Menschen noch zusammen in einer Partnerschaft? Und vielleicht manchmal noch mehr existenziell, wozu lebe ich eigentlich überhaupt noch? Und auch auf den Glauben. Was bringt das überhaupt, dieses Glauben? Zur Kirche gehen. Die Erzählung von der ehernen Schlange, wie sie genannt wird noch bei Luther, die scheint auf den ersten Blick eine Erzählung zu sein von Widerborstigkeit, von strafendem Gott, von Heilung und Rettung. Auf den zweiten Blick schon ist sie eine verstörende Geschichte. Warum gerade eine Schlange, die auf eine Stange als Symbol aufgestellt wird, ähnelt das nicht gleich schon diesem goldenen Kalb, das aufgestellt wurde? Und dann noch auf Geheiß Gottes? Auf den dritten Blick ist sie eine messianische Geschichte und Jesus eröffnet uns diese Perspektive, ein Symbol für Rettung. Es gibt aber noch einen Blick auf die Geschichte, die ich in diesen drei Schichten, die ich hier angedeutet habe, noch nicht gesehen habe. Und dieser Blick, der hat unmittelbar etwas mit unserem Leben, aber auch mit unserer Einleitung zu tun. Vielleicht hilft dieser Blick, den Text etwas besser zu verstehen. Die Szene an sich, und deswegen wird sie vielleicht in dieser Kürze auch beschrieben, ist eine Szene und eine Situation, die sich wiederholt, die bekannt ist, die notorisch ist. Das Volk ist müde, der Text redet von mutlos, im Luthertext jedenfalls. Der Urtext macht klar, dass sie wirklich abgekämpft waren. Gerade erst hatte das Brudervolk der Edomiter ihnen den Durchzug durch ihr Land verweigert. Sie hatten sogar gesagt: Mensch, alles, was unsere Viehherden da kaputt machen, das ersetzen wir, das bezahlen wir, lasst uns nur durchziehen. Die haben gesagt: Nee, Krieg oder ihr lauft außen drum rum. Also laufen sie den langen Weg drumherum. Das wäre der direkte Weg gewesen in das verheißene Land, an das Ziel. Also befinden sie sich gerade auf einem langen, unfreiwilligen Umweg. Und dann geht das Murren los. Dieses Murren gegen Gott und gegen Mose, das ist ein bekannter Mechanismus und in der Bibelforschung ist das zu einem Genre geworden. Es gibt, die Theologen reden von dem Typus einer Murrgeschichte. Also die haben das so oft gemacht, dass die Theologen da gleich eine ganze Kategorie draus gebauen konnten. Als wir, ich sagte es eben, vor ein paar Wochen hatten wir ein kleines Wöchelchen Urlaub, dann sind wir wandern gegangen, waren in Bayern. Da habe ich auch so eine Murrgeschichte erlebt. Ne? An einem Tag 3 Stunden Wanderung oben auf dem Gipfel. Immer nur bergauf, herrliches Panorama, reine und klare Luft. Aber ein Mitglied der Familie, das nicht weiter genannt werden will an dieser Stelle, fing schon nach einer halben Stunde an, die Sinnhaftigkeit des Unternehmens in Frage zu stellen. Zu schimpfen, zu jammern, zu nörgeln. Wie blöd kann eigentlich Wandern sein? Wandern ist so bescheuert. Ja. Was für eine Familie habe ich, die sich hier so einen Berg hochquält, ohne Sinn und Zweck? Das wurde erst im letzten Drittel besser, als wir angefangen haben, irgendwelche Rate- und Rätselspielchen zu machen. Das heißt, wenn wir das Ende nicht sehen, und ein Kind kann 3 Stunden oder 10 Kilometer oder was nicht überblicken, das ist einfach nur, das Ende ist nicht zu sehen. Dann stellt sich doch auch die ganze Sinnhaftigkeit in Frage. Dann fangen wir an zu jammern und im Glauben ist das nicht anders und wir kennen uns doch auch, dass wir nicht anders sind. Und ich muss doch nicht erst anfangen zu sagen, was ich als Pastor erlebe in den Zwiegesprächen. Das Jammern, das Klagen, das Nörgeln, das Schimpfen, was ja auch erlaubt ist, auf nicht erhörte Gebete. Das Jammern über sich nicht einstellen wollende religiöse Ergriffenheit, die man doch so gerne hätte. Über diesen oder jenen, über dies oder das, über die Gemeinde an sich, über die globale Situation im Ganzen. Das, was wir hätten machen müssen und sollen, über fehlende Professionalität. Im Jammern verlieren wir die Perspektive. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir die Perspektive verloren haben. Das heißt, wir haben die Schau vom Ganzen, um es im Bergbild zu sagen, das Panorama aus den Augen verloren, innerlich eingebüßt. Und das Jammern, und das ist vielleicht, wo dieser Text uns nochmal das bewusst machen möchte, ist nur der Anfang, nicht das Ende. Hier nimmt es noch eine viel ernstere Dimension an, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es ist hier die Dimension des Ekels, die Endstufe davon. Man muss sich das mal vorstellen. Die Geschichte der Wüstenwanderung ist ja eine Geschichte der Aneinanderreihung von Gottes Zuwendung zu seinem Volk, wenn wir das Panorama sehen. Immerhin, er befreit sie aus der Sklaverei. Er hält schützend seine Hand über sie. Er ist persönlich zugegen in dieser Wolken, in dieser Feuersäule. Er gibt ihnen Gebote vor dem Hintergrund eines rauchenden Berges. Schließlich versorgt er sie wundersam mit Brot, mit Wasser, mit Fleisch, mit Manna. Und zwar täglich, 6-mal die Woche Manna. Gott sorgt für seine Leute, das will uns dieser Text immer wieder sagen. Jeden Tag, so schreit es aus jeder Seite der Bibel. Er kümmert sich, er reißt sich ein Bein aus, um diese Leute an ihr Ziel zu bringen. Und was sagt der Text? Oder vielmehr, was sagen die Leute? Die Leute sagen, dass sie das Brot anekelt. Wir können es nicht mehr sehen. Das ist das Bittere. Ich finde das bitter an diesem Text. Wie kann es möglich sein, und hier schließt dieser Text direkt an die Predigt von vor 14 Tagen, ihr erinnert euch, da ging es um Wunder. Ich habe gesagt, Wunder, die wir erhoffen und sehen wollen als spektakuläre Manifestationen des Übernatürlichen, haben eine sehr kurze Halbwertszeit. Die nutzen sich ganz schnell ab. Dieses Wunder des Mannas nutzt sich hier so schnell ab oder hat sich abgenutzt, dass am Ende nur noch der Ekel ist. Wie kann es möglich sein, dass das Wunder Gottes der Versorgung uns irgendwann nur noch auf den Keks geht, uns anwidert? Was muss da innerlich und äußerlich passiert sein? Da zieht man, und das sind ja Erfahrungen, die wir selber kennen und beobachten, die sind sehr schmerzlich im Leben. Da ziehst du ein Kind heran, investierst Tonnen von Energie und Zeit, und es ist schmerzlich, wenn es dann ins Teenager-Alter kommt, diese Zeit, wo die Kinder sagen, Papa, du bist peinlich, ich will nicht mit dir gemeinsam gesehen werden. Und das ist ja vielleicht noch der Anfang. Es nimmt manchmal wirklich Züge an, die sehr, sehr verletzend sind. Da heiratet man jemanden, ist verliebt, begehrt den anderen. Irgendwann stellt sich die Gleichgültigkeit ein, dann die Selbstverständlichkeit und nicht selten sogar der Ekel. Da findet einer Gott, das Leben, die Erlösung, den Sinn in seinem Leben, eine Gemeinde, und dann droht das Ganze auf einmal umzukippen in Dauerkritik oder in sogar ein Angewidertsein, kann die Leute nicht mehr sehen. Und das ist so eine Geschichte hier. Und die Antwort auf die Frage, warum das so ist, vielleicht auch auf die Frage oder die Tatsache, warum Gott dann der Kragen platzt, diese Antwort wird uns schnell deutlich, wenn wir den Kontext beachten. Wenn wir nochmal so genauer hingucken. Das ist ja hier keine weitere Murrgeschichte über kein Wasser, kein Brot, keine Weideplätze oder so. Wenn ihr genau reinschaut in dieses 21. Kapitel, dann geht das ein bisschen technisch weiter. Das ist ein bisschen technisch, wie es weitergeht, ja? Ihr müsst da nochmal reingucken. Da steht dann, von diesem Ort zog das Volk in Ort B, dann lagerten sie sich in Ort C, dann zogen sie weiter in Ort D und so weiter. Aber plötzlich noch in demselben Kapitel, in diesem selben Kapitel, erfahren wir, dass nach 40 Jahren des Umherirrens die Besiedelung des Landes stattfindet. Dass diese Irrfahrt ein Ende hat. Umgekehrt gesagt, der Moment, an dem sie aufgeben wollen, war 4 oder 5 Tagesreisen vor dem Ziel nach 40 Jahren. Das ist der Moment hier. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Es ist wie der Ruderer, 120 Kilometer vor dem Ziel, wie ich in der Wanderung. Ich kann die Stimmen derer auf dem Berg schon hören, aber es geht nicht weiter. 4, 5 Tage Reisen vor dem Ziel, ziehen sie die Notbremse und sagen, jetzt ist der Kanal voll. Und es ist nicht so, als ob sie nicht gewusst hätten, dass sie kurz vor dem Ziel waren. Sie wussten diesen Umweg noch. Sie konnten zählen, sie wussten, was 40 Jahre sind. Sie kannten sich aus in der Geografie vor Ort. Kurz vor dem Ziel wollen sie aufgeben. Kurz vor dem Ziel stellen sie fest, dass sie gar kein Ziel mehr haben. Und da habe ich mir überlegt, dass sich das direkt und von selber aktualisiert in unser Leben hinein. Dass das eine vertraute Situation ist. Was macht man, wenn der Sinn fehlt? Na, eine Reaktion, was man macht, ist, man fängt an zu keifen. Und dann auf einmal hier, und das ist ja auch verstörend für uns mit unserem Gottesbild, auch mit unserem Neutestamentlichen, lernen wir den strafenden Gott kennen, bei dem wir nicht so gerne was hören. Der strafende Gott ist uns fremd, vor dem haben wir Angst. Das ist nicht der Gott Jesu Christi. Immerhin. Denken wir mal rein menschlich, abgesehen davon, dass es die einzige Art ist, wie wir denken können. Rein menschlich können wir verstehen, dass Gott stinksauer ist. Ich als Vater kann das verstehen, dass er stinksauer ist. Führ du mal einen nörgelnden Haufen stundenlang, ja jahrelang durch eine Wüste, kümmerst dich Tag und Nacht darum, dass die versorgt sind, dass sie sehen, dass du da bist, sie beschützt, sie behütest, und schließlich ein paar Meter vor dem Ziel hauen sie dir das alles um die Ohren. Da wäre ich auch stinkend sauer. Dann sagen sie, das macht keinen Sinn und das Essen schmeckt sowieso wie ein Fraß. Undankbarkeit. Und der Text kommentiert das nicht und er ist ziemlich deutlich. Er sagt, ja, hier straft Gott das Volk Israel. Aber wie? Die Schlangen, die jetzt erwähnt werden, im Hebräischen die Seraphen. Und wir kennen das Wort komischerweise aus diesem Begriff Seraphim, Cherubim und Seraphim, als Engelsgestalten. Die Seraphen, wie sie der hebräische Text nennt, waren ja eine reale Gefahr der Wüste. Entweder waren sie angstbesetzte Monster, die man sich schlimmer vorstellt, als sie sind, aber sie waren auch real, reale Kreaturen. Sie waren bekannt, sie waren gefürchtet. Der tiefer liegende Sinn des Textes, der sich uns erschließen soll, ist ja, wer im Leben sein Ziel aufgibt, der hat nur noch das Hier und Jetzt. Der kann nur noch versuchen, sich in seinem Elend einzurichten. Wer den Blick nicht emporheben kann, das wird ja noch deutlich, der ist den Gefahren des Hier und Jetzt und vor allem sich selber und seine eigenen angstbesetzten Vorstellungen vollkommen ausgeliefert. Und in dem Buch Patriarchen und Propheten formuliert Ellen White es ganz trefflich oder einprägsam, wenn sie sagt, Gott habe hier lediglich den Schutz entzogen, mit dem er das Volk täglich über Jahre umgeben hatte. Kann sich das richtig vorstellen? Gorbatschow sagte einst den berühmten Satz, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Hier gilt er umgekehrt. Wer zu früh aufgibt, den bestraft das Leben. Das Thema des strafenden Gottes begegnet uns ja immer, wenn ganz schlimme Dinge passieren. Und eines muss uns klar sein, damit wir nicht in den Chor von irgendwelchen Stimmen einstimmen. Dieses Thema des strafenden Gottes in der Bibel entzieht sich jeder plumpen Systematik, dass man sagen könnte, wenn das, dann das. Wie peinlich ist es für uns Christen, wenn Katastrophen wie jetzt in Japan oder gestern geschehen in Rostock oder damals geschehen vor nicht allzu langer Zeit in Haiti in Zusammenhang gebracht werden von irgendwelchen fundamentalistischen Predigern als Strafen Gottes. Pat Robertson war so einer, der also uns als Christen da in peinliche Verlegenheit gebracht hat bei dem Haiti-Erdbeben, weil er gesagt hat, das ist, weil die da so gottlos sind. Peinlich. Das wollen wir nicht. So plump können wir das nicht sagen. So ist er nicht. Das Umgekehrte gilt aber auch wiederum. Wie souverän und geschichtlich Gott handelt. Wie souverän und geschichtlich kann er über noch handeln, wenn er aus allem nur noch herausgelassen wird, wenn wir kategorisch sagen, nein, nein, das hat nichts mit Gott zu tun. Wir können beides nicht sagen. Hinter allem steht Gott als derjenige, der entscheidet. Weder die eine noch die andere Schublade lässt, weder in die eine noch in die andere lässt Gott sich einfach hineinpressen. Und warum? Weil Gott das Ziel im Auge behält, das soll uns hier gesagt werden. Auch wenn wir es verloren haben, hat er dieses Ziel vor Augen. Und was uns hier als Strafe begegnet, ist in Wirklichkeit Gottes verzweifelter Versuch, uns das Ausmaß der Zuwendung zu zeigen, das wir immer wieder vergessen oder als selbstverständlich abhaken. Das ist schwer für uns nachzuvollziehen, vor allem in den Bildern des Alten Testamentes. Weil ich erinnere mich an eine Situation auf einer Tauchfreizeit, wo es zur Abschlussprüfung gab und wir waren mit diesen Jugendlichen unterwegs. Und es gibt eine Übung, die ist eine Angstübung bei allen, die einen Tauchschein machen. Die können alle Techniken beherrschen. Aber es scheiden sich die Geister an dieser einen Übung. Nämlich, bist du bereit und fähig, unter Wasser deine Taucherbrille abzunehmen und trotzdem weiter zu atmen, obwohl die Nase umspült ist von all diesem Salzwasser. Daran schied sich das. Und wir hatten eine, die konnte alle Übungen perfekt. Bei der Übung ist sie gescheitert. Aber sie ist, muss, wenn jemand dir diese Brille stiehlt, unter Wasser abtritt oder was, du musst dann klaren Kopf bewahren. Und so ist sie gescheitert bei dieser Prüfung und immer wieder und wollte aufgeben. Und da war ich beeindruckt. Weil dann war da so ein ganz ruhiger Tauchlehrer, der hat immer sonst das Boot gefahren und wenn wir getaucht haben, hat er geschlafen. Das war der Chef. Ja. Dann hat er gesagt, das ist jetzt Chefsache. Gesagt, die nehme ich mir vor. Das war ein ganz zartes Seelchen. Ich war schon drauf und dran, sag, ach die arme Seele, Mensch, ja lass sie doch, wir brauchen doch keinen Tauchschein. Und hat gesagt, die ist hier zum Tauchschein machen, die geht hier mit dem Tauchschein weg. Sie sagt, jetzt gehe ich in das Wasser da rein mit ihr, hat sich da hingestellt und hat angefangen mit ihr diese Übung zu machen. Und das war ein absoluter Pitbull-Terrier. Ich habe zwischendurch gedacht, das ist auch Folter. Ne? Die war schon am Weinen und so. Aber der hatte eine Pädagogik drauf, die ich auch eine Entschlossenheit, das sah aus wie eine Strafe für sie. Und er hat es geschafft nach 20 Minuten. Der hat nicht aufgegeben, dass sie diese Übung konnte, gemacht hat und den Schein gekriegt hat. Und obwohl sie gesagt hat, das war so hammerhart, ich habe den gehasst wie die Pest, hat sie ihn geliebt, weil sie gesagt hat, ich habe das geschafft mit seiner Hilfe. Das ist diese Dialektik, wo sich das abspielt. Das ist, weil einer das Ziel vor Augen hatte. Gott hat ein Ziel mit uns. Der Text sagt, dass er nicht aufgibt. An der Stelle hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, jetzt könnt ihr hinrennen, wo ihr wollt. Ne? Dann dreht doch um, geht nach Ägypten zurück. Hier, ihr kennt ja den Weg jetzt. Der Text berichtet recht nüchtern, wie die Leute in ihrer Not zu Mose kommen, wie sie ihre Haltung bedauern, sich sozusagen bekehren, wie Mose die Anweisung bekommt, eine Schlange als Therapeutikum aufzurichten. Wer diese Schlange anblickt, entgeht dem Tod. Und hier an dieser Stelle, auch eine problematische Stelle, wo es ins Magische, ja ins Kultische abzudriften droht, gilt es genau hinzusehen, dass diese Gefahr des plump Magischen besteht. Nach dem Motto, die Schlange ist es. Das macht der Verlauf im Alten Testament klar. Und wer von euch aufmerksam in seine Bibel geblickt hat und die Parallelstelle schon gelesen hat, der wird sehen, dass etliche Jahrhunderte später, in 2. Könige 18, Vers 4, für die mitschreiben, gesagt wird, wie der König Hiskia bei einer seiner Reformen diese Schlange, die immer noch erhalten geblieben war, mit zerstört mit allen anderen Götzenbildern, weil die Leute dieser Schlange Räucheropfer darbrachten, sie anbeteten und wahrscheinlich dachten, Mensch, die Schlange, da hat damals geholfen, das hilft. Also der Text macht das klar. Jedenfalls der in 2. Könige. Aus dem Heilszeichen war ein Götzenkult geworden. Selbst das apokryphe Buch der Weisheit Salomos bemüht sich dann auch redlich immer wieder zu betonen, oder an einer Stelle ganz besonders, an einer etwas längeren, dass es Gott war, der hier half und nicht die Schlange. Also schon damals ist das bekannt und wird es thematisiert in dieser Zeit zwischen den Testamenten. Das ist nicht irgendein heidnischer Ritus war, dass es nicht irgendein Murmeln von esoterischen Formeln waren, die dir geholfen haben. Und genau das bemüht sich ja auch dieser Abschnitt herauszuarbeiten. Es geht um das Hinaufblicken. Es geht darum, den Blick von sich wegzuwenden. Es geht, und auch das lehrt uns einiges, um das unbedingte Vertrauen in das Heilshandeln Gottes. Und es geht darum, dass es funktioniert. Und so berichtet uns der Text kein Ende der Schlangenplage, sondern nur die Wirksamkeit des Blickes auf die eherne Schlange. Und der Dichter Jochen Klepper bringt das auf eine Formel, die für uns zugänglich ist, auch für unseren Alltag, für unser Leben inmitten der Schlangen. Gott nahm die Person nicht vom Übel, sondern das Übel von der Person. Und jetzt kommen wir zum Ende. Eine Vision, die auf dem Weg verloren gegangen ist. Ein Ziel, das sich irgendwann in Sinnlosigkeit auflöst. Das ist der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Sie hat aber auch ein Ziel, diese Geschichte. Natürlich ist dieses Ziel zunächst das Erreichen des gelobten Landes nach 40 Jahren der Wanderung. Aber die Geschichte von der Heilung von den tödlichen Schlangenbissen steht genau, und das ist das Interessante, zwischen dem Aufgeben wollen und dem Erreichen des Zieles. Und genau aus diesem Grund hat sie weitere Wirkungen in der Bibel. Begegnet sie uns an einer Stelle, die wir zu Recht als den goldenen Vers der Bibel bezeichnen. Und jetzt sind wir alle wieder im Heimspiel. Jetzt wissen wir, was wir meinen. Johannes 3, Vers 16. Der Vers, den die meisten von uns noch auswendig drauf haben. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Im Satz, der dieser wunderschönen Liebeserklärung Gottes vorausgeht, dieser Zusammenfassung des Evangeliums, in dem Satz direkt davor, schlag's auf, Vers 14 und 15 also, sagt Jesus selber, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. So weit reicht hier die Wirkungsgeschichte. Seit Johannes, der uns dieses Jesuswort bewusst überliefert hat, wird diese Wüstengeschichte auch auf Jesus hingedeutet. In der Kunst, besonders in der Kunst der Reformation, hat das viele Niederschläge gefunden. In vielen Bildern ist die Ehe eine Schlange zu sehen als Vorbild, als Typos, als Symbol, als Hinweis auf Jesus, auf das, was er am Kreuz getan hat. Das Ziel unseres Lebens ist doch Jesus. Aber indem Jesus die Geschichte der ehernen Schlange unmittelbar mit sich und mit der Liebe Gottes in Verbindung bringt, sagt er uns eben auch das, was in der Geschichte im Hintergrund ist, nämlich: Gebt nicht auf so kurz vor dem Ziel, so kurz vor dem Reich Gottes. Sein uradventistisches Thema. Wir warten auf die Ankunft des Reiches Gottes. Wir hören schon die Stimmen auf dem Berg sozusagen. Wir wissen, dass es nicht mehr lange dauert. Wir hoffen darauf jeden Moment. Die Geschichte sagt uns und Jesus sagt uns, gebt nicht auf. Auch das letzte Stück des Weges, auch wenn die Kraft verloren scheint, ist der Moment, wo Gott am besten wirken kann. Auch da wird er wieder dabei sein. Halte das Ziel vor Augen. Jesus ist mein Retter. Mein Ziel, meine Erlösung. Und das Ziel, das will ich im Auge behalten. Amen.